HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Für uns hier in Hessen und für die hessische CDU dürfen wir festhalten, unser Einsatz hat sich gelohnt.
Deswegen ist dieses Wahlergebnis auch ein Auftrag an uns, dass wir weitermachen.
Wir haben als Opposition die Themen dieses Wahlkampfs gesetzt. Aber gegen diesen Bundestrend waren wir völlig hilflos und machtlos.
Eins steht fest, wir werden in den Hessischen Landtag einziehen. Und ich glaube, das ist eine Nationalhymne als Dank an die Wähler, an unser Land. Wert.
Und Recht und klar, wir wären für Sondierungsgespräche bereit und ich glaube, das ist einfacher als in Hessen als im Bund. Wir hoffen natürlich, dass diese Regierung keine Mehrheit mehr hat.
Ja, die Linke hat zugelegt. Das ist das beste Ergebnis, was wir bei einer Landtagswahl in Hessen je hatten. Das heißt, die Stimme für soziale Gerechtigkeit wird lauter.
Für einen Dritten ist auch wohl noch Platz, sagt Eduard am Anfang von Johann Wolfgang von Goethes Wahlverwandtschaften. Mit einem großen Überblick über die Landschaft und einem genaueren Blick auf deren neu gestaltete Teile beginnt der Roman, in dessen Verlauf zwei neue Protagonisten das bisherige Leben eines trauten Paares auseinanderreißen. Nun müssen die Regierenden in Hessen nicht mal Platz machen für einen Dritten. Das Wahlergebnis gibt Schwarz-Grün die Möglichkeit, weiter zu regieren. Aber die politische Landschaft hat sich trotzdem verändert. Hessen strahlt aus. Die ganze Tektonik gerät da gerade in Bewegung. Und ein Rundgang mit genauerem Blick auch auf die neuen Teile im Landtag und die möglicherweise nicht mehr aufzuhaltenden Neuausrichtungen im Bund lohnt sich allemal. Wenn Hessens Volker, also wie Goethes Eduard, auf die sich verändernde politische Landschaft blickt, dann muss er auch über den Horizont hinaus, nach Berlin schauen. Und da hat sich längst die Sorge eingeschlichen, dass es dort ausgehen könnte wie in Goethes Wahlverwandtschaften. Mit Chaos und Verderben. Zumindest für einige der jetzt noch handelnden Personen und Parteien. Wahlverwandtschaften, wer mit wem in Hessen, HR2 Kultur der Tag. Rufen wir uns Goethes Wahlverwandtschaften in Erinnerung. Eduard und seine Jugendliebe Charlotte leben zurückgezogen auf einem Landgut und widmen sich dort vor allem der Anlage und Ausgestaltung ihres Parks. Das beschauliche Miteinander gerät aus den Fugen, als jeder einen Gast ins Haus aufnimmt. Eduard, seinen Freund Otto, der unverschuldet in Not geraten ist, und Charlotte, ihre Eltern und mittellose Nichte Ottilie. Und natürlich, Eduard verliebt sich in Ottilie, Charlotte in Otto. Und es geht nicht gut aus, weil da eben nicht einfach zwei neue Verbindungen entstehen. Menschliche Beziehungen sind komplizierter als chemische Wahlverwandtschaften. Der Roman beginnt, als die Landidylle noch perfekt scheint, als Eduard in seiner Baumschule stolz auf sein Werk blickt und sich nach seiner Frau umschaut, die an ganz anderer Stelle der weitläufigen Anlage an der Mooshütte arbeitet. Diese Szene hat Rainer Dachselt für uns umgeschrieben auf hessische Verhältnisse.
Volker, so nennen wir einen Landesfürsten im besten Mannesalter, Volker hatte in seinem Hessengärtchen die schönsten Stunden zugebracht, um junge Eichen auf die hochbegabten Klassen der Elitebaumschule zu verteilen. Sein Geschäft war eben vollendet und er wollte sich mit Eifer an die Planung bezahlbarer Gewächshäuser sowie einen Infrastrukturplan für die maroden Gartenwege machen und anschließend einen entspannten, siegreichen Wahlabend genießen. Als plötzlich der Wähler hinzutrat und sich an dem Fleiße des Herrn ergetzte. »Gefällt dir unser Hessengärtchen?« fragte Volker. »Die Grünanlagen hat meine Gattin Alvasira entworfen. Hast du sie irgendwo gesehen?« »Frau Alvasira hockt da drüben in der Hütte«, versetzte der Wähler. »Und sonst ist alles ja recht schön geworden. Das Land bietet mal Sache einen vortrefflichen Anblick. Also wenn man nicht so genau hinschaut. Und uns geht's ach eigentlich gut.« »Ganz recht«, versetzte Volker. »Überall kann ich von hier die Leute arbeiten sehen.« »Ja«, fuhr der Wähler fort, »sie machen das ordentlich. Und ach, unter der Frau Alvasira arbeite man mit Vergnügen. Aber je schöner der Garten wird, desto teurer die Miete. Das kann man sich ja kaum noch leisten. Dafür treffen wir doch auch Vorkehrungen. Wir haben doch Gartenhütten mit gefördertem Wohnraum errichtet. Ein wenig rechter Hand, die neue Polizeistation. Na ja«, redete der Wähler einfach weiter. »Und die Baumschule fällt so oft aus und auf den Rasenwegen sieht man als fort fremde Leute, wo man gar nicht kennt. Also verstehe Sie mich nicht falsch.« »Wie soll ich Sie denn verstehen? Wollen Sie einen anderen Herrn? Wäre Ihnen Graf Thorsten lieber?«
Der? Nicht unbedingt. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist nicht mehr so, wie sie mal war.
Oder soll am Ende meine Frau Al-Wazira herrschen?
Ja, ei, warum nicht? Oder, ach na ja, wissen Sie.
Also während Sie überlegen, können Sie ja zu Frau Al-Wazira gehen und sie ersuchen, auf mich zu warten. Sagen Sie ihr, ich wünsche, die neue Hochrechnung zu sehen und mich daran zu erfreuen.
Du wirst dich wundern, murmelte der Wähler und entfernte sich eilig.
Volker folgte bald. An der Türe empfing Al-Wazira ihren langjährigen Gespielen.
»Mit wem hast du da eben gesprochen?« fragte Volker.
»Der Wähler hat gesprochen«, antwortete Al-Wazira. »Ich habe eigentlich nur zugehört. Sag mal, Volker, scheint dir unsere Koalitionshütte nicht auch etwas zu eng?«
»Für uns beide geräumig genug und für einen Dritten ist auch wohl noch Platz. Brauchen wir aber hoffentlich nicht.«
»Na ja, vielleicht doch«, sagte Al-Wazira und hielt eine Hochrechnung in die Luft.
»Dann schlage ich den Freigraf René vor«, brummelte Volker. »Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen und...«
Aber in diesem Moment kam ein Lakai und brachte das vorläufige amtliche Endergebnis. Es reichte für Volker und Al-Wazira ganz knapp zur Fortsetzung ihrer Beziehung. Volker seufzte erleichtert und lächelte.
»Na, dann kann ja alles so weitergehen wie bisher.«
Al-Wazira lächelte zurück. »Das glaube ich nicht. Ich bin beim Wähler doppelt so beliebt wie zuvor. Vielleicht können wir jetzt ja mal die wirklich wichtigen Dinge im Garten angehen. Umrüstung für Dieselrasenmäher, Nachtflugverbot für Borkenkäfer, Kampf dem Treibhausklima.« Volker hörte kaum noch zu und seufzte ein wenig. So gern er seine Al-Wazira hatte, wären ihm ein wenig Wahlverwandtschaften fast noch lieber gewesen.
Wenn der Wähler noch mitmischt, dann kann man sich die Verbindung nicht immer aussuchen. Goethe beschäftigt sich mit der Chemie, mit den wechselnden Anziehungen zwischen einzelnen Teilen, mit der Umgestaltung der Landschaft. Wir werden davon noch hören im Laufe dieser Sendung. Man kann auch einen ganz anderen Ansatz wählen und der ist in der Beratung von Menschen hilfreich. Man kann systemisch auf die Konstellationen blicken. Roger Schlegel ist systemischer Coach und Gestalttherapeut. Schönen guten Abend, Herr Schlegel.
Guten Abend, Frau Hennig.
Herr Schlegel, da müssen wir erstmal klären, was das für ein Ansatz ist. Wie schaut man aus einer systemischen Perspektive auf die Welt?
Ja, der systemische Ansatz wurde so ab den 1950er, 60er Jahren so zwischen Familientherapie und Sozialwissenschaften entwickelt und hat dann später in viele andere Bereiche wie Management oder Organisationsentwicklung oder auch Coaching Einzug gehalten. Und im Kern geht es immer darum, nicht singulär nach Ursachen oder Schuldigen zu schauen und die sogenannten Probleme einer Person zuzuordnen, sondern zu schauen, wie das sozusagen als Auswirkung von Wechselwirkungen in einem System oder als Anpassungsprozesse zwischen Beteiligten verstanden werden kann. Also der Systemiker fragt nicht, wer ist schuld daran, dass unser Team nicht gut funktioniert, sondern er fragt, wie kommt es, dass wir es, trotzdem wir eigentlich gute Leute sind, es miteinander nicht besser hinbekommen. Ja, also wir wollen verstehen, wie das System das macht und welche erlernten Muster oder Regeln es folgt und nicht wer schuld ist.
Also problemlösungsorientiert. Was bedeutet das für Bündnisse und Koalitionen?
Eine Koalition ist ja etwas Komplexes, nämlich ein System im System. Also Menschen in einem sozialen System namens Partei sind in einem sozialen System namens Regierung. Und das an sich ist ja schon mal eine komplexe Angelegenheit, wo es viele Wechselwirkungen geben muss. Und Systeme, ganz allgemein gesprochen, haben so ein Grundprinzip, das heißt Selbstorganisation. So ganz evolutionär gedacht, das überlebensfähigste System setzt sich durch. So, und soziale Systeme, also Familien, Menschen, Unternehmen, Staaten, haben jetzt nicht nur das Überlebensprinzip, sondern die haben auch noch weitere Aspekte, nämlich die haben Bedürfnisse und die haben Werte, ja, die sie also zur Priorisierung ihrer Handlungen dann hinzuholen. Also das heißt, ob ich jetzt meinen Kollegen beim Chef in die Pfanne haue, um mich selbst ins rechte Licht zu rücken, ist immer eine Abwägung beispielsweise meiner Karriereziele und meiner kollegialen Werte oder vielleicht auch meinem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Vereinfacht gesagt könnte man dann dazu zusammenfassen, dass es immer darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dabei die Werte, die man selber hat oder die man gemeinsam teilt, zu verletzen oder möglichst diese Werte auch zu erreichen. Also ganz oft geht es da so um die Abwägung zwischen, ich verzichte auf meine Bedürfnisbefriedigung, zumindest die vollständige, versus ich verrate die gemeinsamen Werte. Und wenn Sie mit den Wahlverwandtschaften da das Beispiel haben, könnte man das sagen, die Charlotte, die entsagt ihrem Bedürfnis, nämlich mit Hauptmann Otto eine Beziehung einzugehen und der Eduard verrät seine Werte, nämlich die Loyalität zu seiner Ehefrau Charlotte so.
Das ist ja wie Pest oder Cholera. Entsagung gegenüber den eigenen Bedürfnissen oder Verrat an den eigenen Werten. Das klingt so hart. Ist das immer so eindeutig? Gibt es da nichts dazwischen?
In einem Bündnis gehen wir immer einen Kompromiss ein. Also wir stimmen unsere gemeinsamen oder unsere individuellen Bedürfnisse so aufeinander ab, dass daraus gemeinsame Interessen werden können. Und zugleich müssen wir bestimmte Werte jeweils in den Vordergrund stellen, die uns verbinden und die anderen, die uns vielleicht trennen würden, ausblenden. Und am Ende hat dann jeder Bündnispartner meist ein klares Bild oder mindestens ein Bauchgefühl, ob er in dem Bündnis da fair bedient wurde oder eben nicht. Und wenn er nicht fair bedient wird, dann nennen wir das meistens so einen faulen Kompromiss. Und selbst ein fauler Kompromiss ist ja etwas, was systemisch betrachtet manchmal dennoch besser sein kann als gar keine Lösung. Und das nennen dann die Systemiker so die sogenannte zweitbeste Lösung. Also die erstbeste Lösung wäre ein fairer Kompromiss, der wir allen nützt, aber der nicht immer zur Verfügung ist. Und die zweitbeste Lösung ist dann vielleicht ein nicht ganz so ausgewogener Kompromiss, bei dem man aber wenigstens im Spiel bleibt.
Wenigstens im Spiel bleiben, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, gerade in der Politik. Welche Bündnisse gehen wir aus systemischer Sicht denn idealerweise ein?
Es geht häufig darum, ganz allgemein gesprochen, dass wir Erfüllung und Zufriedenheit dann finden, wenn wir uns selbst wirksam erleben. Also wenn wir einen Kontext wählen können, in den wir uns einbringen, wenn wir unsere Bedürfnisse und Fähigkeiten und auch unsere Werte realisieren können und wenn wir dann sichtbar werden. Und ein wichtiger anderer Punkt ist, dass wir uns entwickeln und wachsen können, weil ich glaube, langfristig werden wir unsere Überlebensfähigkeit immer nur dann sicherstellen, wenn wir uns mal wieder neu anpassen können und uns weiterentwickeln im System. Insofern ist auch immer ein Auswahlkriterium sicherlich, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich in einem System?
Entwicklungsmöglichkeiten, das ist ein gutes Stichwort für den heutigen Nachwahltag. Roger Schlegel, systemischer Coach und Gestalttherapeut, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Rink.
Goethe war ja auch sehr naturwissenschaftlich interessiert und die Chemie auf dem Wissensstand der damaligen Zeit hat ihn angeregt zu seinem Roman Die Wahlverwandtschaften. Es geht um die Veränderungen, die ein Paar erfährt, als zwei weitere Personen in ihren Haushalt aufgenommen werden. Da entstehen neue Verbindungen und das wird auch thematisiert. Eduard und Charlotte sitzen mit dem Hauptmann beieinander und man plaudert über die neuesten Erkenntnisse der Chemie, die Theorie der Wahlverwandtschaften.
Und so begann der Hauptmann. An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, dass sie einen Bezug auf sich selbst haben. Stelle dir nur das Wasser, das Öl, das Quicksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Teile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen. Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend, Regentropfen vereinigen sich gern zu Strömen. »Lassen Sie mich voreilen, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muss es auch gegen andere ein Verhältnis haben. Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein,« fuhr Eduard eilig fort. »Bald werden Sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne aneinander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt.« Dagegen werden andere fremd nebeneinander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden, wie Öl und Wasser zusammengerüttelt, sich den Augenblick wieder auseinandersondert. »Es fehlt nicht viel«, sagte Charlotte, »so sieht man in diesen einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat. Besonders aber erinnert man sich dabei der Sozietäten, in denen man lebte. Die meiste Ähnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüberstellen. Die Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand, der Soldat und der Zivilist. Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist. So verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, das Öl durch Laugensalz mit dem Wasser.
HR2 Kultur der Tag, Wahlverwandtschaften, wer mit wem in Hessen? Was verbindet sich in Hessen miteinander? Im Spiel bleiben ist ein Stichwort. Es ist auf jeden Fall noch nicht endgültig ausgemacht. Heute haben sich die Parteien erstmal mit dem Ergebnis der Wahl auseinandergesetzt, nach einer wohl eher unruhigen Nacht. Pola Natusius hat sich bei allen umgehört.
Kai Klose, Chef der hessischen Grünen, tritt deutlich besser gelaunt als seine Kollegen von den anderen Parteien am Vormittag vor die Landespressekonferenz.
Bei Spider-Man heißt es, glaube ich, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dem würde ich folgen.
Mit 19,8% haben die Grünen ihr Ergebnis der vergangenen Landtagswahl um fast 9 Prozentpunkte verbessert. Und das gibt ihnen Aufwind. Zwar kennen sich die hessischen Grünen nach 5 Jahren Regierungskoalition mit der CDU aus in Sachen Kompromisse machen. Sollte es zu einer Neuauflage kommen, gehen sie jetzt aber mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein in mögliche Koalitionsgespräche. Nichtsdestotrotz ist die Option einer Ampelkoalition, also einer Regierung mit Beteiligung der Grünen, FDP und SPD, für Grünen-Chef Klose noch nicht vom Tisch. Die Grünen kündigten an, sie zu Gesprächen einzuladen. Allerdings hält sich die Freude darüber bei der FDP in Grenzen. Nachdem die hessischen Liberalen im Wahlkampf deutlich gemacht hatten, dass sie sich an der nächsten hessischen Landesregierung beteiligen wollen, kam heute Morgen die Kehrtwende. Die FDP bleibt doch lieber weitere 5 Jahre in der Opposition. Bettina Stark-Watzinger, Generalsekretärin der Liberalen, erklärt das so.
Uns fehlt, wie gesagt, die Fantasie, unter einem grünen Ministerpräsidenten unsere Inhalte durchsetzen zu können. Sie müssen ja immer das Gesamtpaket anschauen. Und das ist eben ein anderes, als es in Jamaika gewesen wäre.
Die hessische CDU bemüht sich dagegen, erstmal Ruhe, Gelassenheit und Geduld auszustrahlen. Die Ankündigung Merkels im Laufe des Vormittags, ihren Posten als Parteivorsitzende nach 18 Jahren zu räumen, wollte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz nicht kommentieren. Klar geäußert hat er sich aber dazu, wer verantwortlich sei für das schlechte Ergebnis der Hessen-CDU, die große Koalition auf Bundesebene.
Wenn die Bundesregierung ordentlich gearbeitet hätte, dann bin ich mir sehr sicher, wäre die CDU in Hessen auch stärker geworden.
Die Fehleranalyse läuft ähnlich bei den sehr niedergeschlagenen hessischen Sozialdemokraten. Auch hier ist die Schuldige schnell gefunden. Die GroKo in Berlin, so SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.
Also zunächst muss man feststellen, dass wir in der Tat nicht nur Gegenwind aus Berlin hatten, sondern Sturmböen, die da uns entgegengeschlagen sind.
Auch im dritten Anlauf hat der sozialdemokratische Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel es nicht geschafft, einen größeren Erfolg für seine Partei zu holen. Die Hessische Linke geht mit 9 statt wie bisher mit 6 Abgeordneten in die kommende Legislaturperiode. Dennoch ist Linken-Spitzenkandidat Jan Schalauske am Vormittag etwas betröppelt.
Ich bedauere es ein Stück weit, dass es ja am Ende so aussah, als dass eigentlich die Linke die einzige politische Kraft gewesen ist, die sich tatsächlich hätte vorstellen können, dass man zu einer Zusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken kommt.
Die einzige, die sich nicht groß mit möglichen Koalitionen beschäftigt, ist die AfD. Sie hatte in der Vergangenheit immer wieder mit innerparteilichen Streitigkeiten zu kämpfen. Dass sich das im Landtag wiederholen könnte, glaubt Spitzenkandidat Rainer Rahn nicht.
Also wir haben im hessischen Landesverband Ruhe. Das ist richtig, dass wir da früher in der Tat Flügelkämpfe hatten, hat sich aber, glaube ich, erledigt.
Hessen am Tag nach der Wahl. Wahlverwandtschaften. Wer mit wem in Hessen? So haben wir unsere Tagsendung heute überschrieben. Die CDU hat herbe Verluste erlitten, kann aber weiter regieren. Die SPD hat ebenso viel Zustimmung verloren, ist aber von einem niedrigeren Niveau gestartet und liegt nun völlig am Boden. Alle anderen haben mehr oder weniger hoch gewonnen. Und jetzt? Weiter mit der stabilen Verbindung Schwarz-Grün oder eben neue Wahlverwandtschaften. Da ist ja einiges möglich, haben wir gerade gehört. Heidi Radwilas, unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden. Manches ist wahrscheinlicher als anderes. Gucken wir uns das doch nochmal genauer an. Welche Möglichkeiten der Regierungsbildung sind mit diesem Wahlergebnis gegeben?
Also zum einen könnten eine Koalition bilden, CDU und Grüne, also die Fortführung der jetzigen Regierung wäre möglich, mit ganz knapp einem Sitz sozusagen eine Mehrheit. Dann wäre noch möglich CDU, Grüne und FDP, die sogenannte Jamaika-Koalition. Allerdings wird die FDP dafür an sich nicht gebraucht und hat deshalb eben schon gesagt, ich könnte da zwar mitmachen, aber ich werde da nicht mitmachen. Also die ist schon mal passé. Dann rechnerisch noch möglich die CDU plus SPD, also die GroKo, auch ganz knapp, allerdings so verhasst aus Berlin, dass ja hier wohl keiner auf die Idee kommen wird, das für Hessen umzusetzen, allen Ernstes, ist meiner Meinung nach auch passé. Und dann haben wir aber noch die sogenannte Ampel, also Grüne plus SPD plus FDP. Das ist noch im Gespräch, da könnte noch eventuell was draus werden.
Sollte es wieder schwarz-grün werden, wie sieht diese neue, alte Verbindung dann aus? Die Grüne Partei ist ja nun deutlich gestärkt. Verändert das die Chemie zwischen den beiden?
Ja, würde ich sagen. Also die Grünen, die haben sich ja ziemlich gemausert. Ich will das jetzt mal salopp beschreiben. Für die CDU sind sie sowas wie ein armer Verwandter gewesen. Und jetzt sind sie eher so, naja, gemausert zum reichen, hippen Onkel, vielleicht sogar aus Amerika. Also das heißt, die Grünen sind ja sehr viel stärker geworden. Und sie bringen viel mit, was der CDU jetzt nutzt. Also nicht nur Stimmen und Sitze, sondern eben auch ein modernes, weltoffenes Image. Und davon profitiert auch sehr stark die CDU. Das heißt aber umgekehrt für die CDU, wenn sie eine Regierung mit den Grünen jetzt will, die eben so stark geworden sind, dann muss sie denen eben sehr viel mehr bieten als früher. Also mehr grüne Inhalte in den Koalitionsvertrag, würde ich sagen. Und dann natürlich auch der ein oder andere Ministerposten mehr für die Grünen.
Die Grünen als reicher Onkel aus Amerika, auf die Idee ist, glaube ich, auch noch keiner gekommen. Manche werden fremd nebeneinander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden, heißt es bei Goethe. Wer kann denn eigentlich gut mit wem im Hessischen Landtag?
Ja, also mittlerweile können eben gut, wer hätte das gedacht, vor ein paar Jahren CDU mit den Grünen. Die wurden ja zuletzt immer so als Art Dreamteam gehandelt. Dann traditionell kann auch die CDU mit der FDP immer ganz gut. Die FDP tut sich dafür etwas schwer mit den Grünen und umgekehrt. Dann gibt's noch eine gewisse Verwandtschaft hier und da mal zwischen SPD und Linken. Zumindest was das Persönliche angeht, können die Spitzen wohl ganz gut miteinander. Ansonsten ist die Linke ziemlich allein im Landtag.
Aus Berlin hört man ja immer, die Große Koalition müsse endlich zurück zur Sacharbeit. Wie sieht das in Hessen aus? Da schien es ja bisher ganz gut zu klappen mit der Orientierung an der Sache. Oder würde die Opposition das anders sehen?
Ja, also diese Orientierung an der Sache, damit rühmt sich die Regierung hier schon ziemlich. Man hat eben gesagt, wir waren anfangs vielleicht verstrittene Parteien, die CDU und die Grünen, aber wir haben uns zusammenraufen können. Und zwar dadurch, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt mal auf die Sachfrage und gucken, was wir hier umsetzen können. Das hat man dann Stück für Stück abgearbeitet. Man nennt das hier so, in Hessen hieß es immer, die hätten geräuschlos regiert, ohne Streit. Und das hat sogar sozusagen bis nach Berlin geschallt. Zumindest haben einige Berliner Größen auch mal gesagt mit Blick auf die CDU, Mensch, so wie in Hessen regiert wird, das hätten wir auch gern. Dann klappt das nämlich auch mal mit dem Regieren, wenn man nicht nur auf sich schaut, sondern eher auf die Sache.
Schauen wir mal auf die AfD. Die ist nun auch im Hessischen Landtag vertreten mit 19 Sitzen. Wie wird sich das auswirken?
Also erstmal müssen die anderen Fraktionen ja mal Platz machen für die AfD, ne? Und zwar nicht zu wenig, denn 19 Sitze müssen da irgendwie untergebracht werden in einem Block. Man weiß auch noch nicht, wo genau soll der dann sein, wo soll der angesiedelt werden, wer möchte denn dann überhaupt neben der AfD sitzen. Also ich denke, das wird noch ganz interessant. Und dann ist es ja auch so, dass eine Partei in den Landtag einzieht, die natürlich den anderen Stimmen weggenommen hat. Vor allen Dingen der CDU und der SPD, das dürfte schon mal auch schmerzen. Und dann finde ich noch ganz interessant, dass ja auch einige Parteien, die schon viel länger im Landtag sind, also jetzt hier mal ganz speziell die FDP und die Linke, die sind ja viel kleiner. Da kommt jetzt die AfD da mit 19 Sitzen einfach mal so rein und die anderen sehen daneben FDP und Linke fast aus wie Zwerge. Also ich glaube nicht, dass das den alteingesessenen Parteien insgesamt schmecken wird. Ich glaube, da wird der Ton natürlich auch aus anderen Gründen sicherlich schärfer werden. Man wird sicherlich nicht hinter den Berg damit halten, dass man hier vielleicht den gleichen Raum teilen muss, aber dass man sich noch nicht mal respektiert, aber wahrscheinlich überhaupt nicht mag.
Um da nochmal Goethe zu zitieren, er schreibt, und es gibt Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist. Gäbe es denn ein Mittelglied, das die AfD den anderen im Landtag irgendwie näher bringen könnte?
Oh nee, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also da muss man sich die AfD vielleicht eher so als ein Teilchen vorstellen, das erstmal jetzt alle anderen abstößt. Ja. Es wird ja der gesamten AfD vorgeworfen, sie grenze sich eben nicht eindeutig genug von rechts oder rechts außen ab. Und dieser Vorwurf, der eint hier die anderen Fraktionen im Landtag. Alle sagen, wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Und dieses Mittelglied, also wenn es das irgendwie geben sollte, dann müsste das wahrscheinlich aus der AfD selbst herauskommen, irgendwie hervorgebracht werden, vielleicht indem sie beweist, dass das, was man von ihr sagt, einfach nicht stimmt und dass sie eben das ist, was sie wiederum behauptet, nämlich eine bürgerlich-konservative Partei und nicht mehr und dass man auf der demokratischen Basis eben steht. Muss man abwarten.
Vielen Dank aus dem Hessischen Landtag, Heidi Radwilas. Zurück zu Goethe und den Wahlverwandtschaften. Voller Begeisterung lauschen Eduard und Charlotte dem Vortrag, den ihr neuer Mitbewohner Otto hält, über eine neue chemische Theorie, die sie sofort auf menschliches Verhalten übertragen. Entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich.
Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, dass ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu den Verwandtschaften gelangt?
Ganz richtig, erwiderte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennenlernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen einander schnell ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft auffallend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Kabinett ankommt, wollen wir Sie verschiedene Versuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen besseren Begriff geben als Worte, Namen und Kunstausdrücke. Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen Sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen, denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich.
Zu entgegengesetzt darf es dann allerdings auch nicht sein. Und damit kommen wir zu Menschen, die heute gesagt haben, dass sie sich zur Wahl stellen wollen für den Parteivorsitz der CDU. Den will Merkel ja abgeben. Christopher Jenert stellt uns die drei vor.
Annegret Kramp-Karrenbauer
ist der Name, der im Zusammenhang mit der CDU-Spitze am wenigsten überrascht. Angela Merkel hat sie schon aus dem Saarland zu sich nach Berlin geholt als Generalsekretärin. Sie gilt als verlässlich und verbindlich und wird für ihre ausgeglichene Art geschätzt. Dabei ist sie Merkel am nächsten, auch in der Idee, dass die Union breit aufgestellt sein muss.
Es ist eine ganz große Herausforderung in einer Gesellschaft, die sich immer weiter ein Stück weit ausdifferenziert und auseinanderrückt, noch ein verbindendes Band knüpfen zu können. Und ich glaube, es wird entscheidend darauf ankommen, ob es uns gelingt, aus unseren Grundwerten Haltungen zu definieren, hinter denen sich möglichst viele, auch unterschiedliche Menschen versammeln können.
Kramp-Karrenbauer hat wohl auch die besten Chancen auf den Chefposten in der CDU, denn sie hat in den vergangenen Monaten viel Arbeit an der Parteibasis gemacht, eine Zuhörtour gestartet und somit wohl viel Sympathien gewonnen.
Jens Spahn
wird immer wieder genannt, wenn es um die Zukunft der CDU geht. Er ist vergleichsweise jung.
Wolfgang Schäuble wurde zum ersten Mal Minister, da war ich 4.
Und konservativ und hat über eine lange Zeit jede Gelegenheit genutzt, um Kritik an Kanzlerin Merkel zu üben. Weil er dabei aber das ein oder andere Mal auch etwas zu weit ging, musste er auch viel Kritik einstecken. Seit er Gesundheitsminister ist, hat er die polarisierenden Reden allerdings stark zurückgefahren. Und es ist ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, er will Kanzler werden.
Wenn es dann drauf ankommt, gehe ich jedenfalls einer Debatte und einer Entscheidung nicht aus dem Weg, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wie sich das in der Zukunft so verhält.
Spahn hat nebenbei gute Kontakte zum umstrittenen US-Botschafter Grenell und damit auch ins Weiße Haus. Und man sagt ihm nach, dass er gut Kompromisse schließen kann, also auch in der Partei zwischen den verschiedenen Lagern vermitteln könnte. Spahn wäre jedenfalls ein Signal, dass die CDU wieder die Heimat für Konservative werden könnte, die sie einmal war.
Friedrich Merz
ist noch die überraschendste Personalie. Nach ARD-Informationen ist er bereit für eine Kandidatur. Konsequent wäre es. Merz war seit 2000 für 2 Jahre Fraktionschef der Union, war bekannt für seine Steuerreform auf dem Bierdeckel. Vor 10 Jahren hat er sich dann aber aus allen Ämtern zurückgezogen, wegen Differenzen mit Merkel. In den letzten Jahren hat er sein Geld als Lobbyist und in der freien Wirtschaft verdient. Und jetzt könnte er wieder zurückkommen.
Ich habe eine wesentlich höhere Unabhängigkeit, mich zu Wort zu melden, wenn ich in keine Partei- und Fraktionsdisziplin eingebunden bin. Schließe aber nicht aus, dass ich das nochmal mache.
Hat Merz immer wieder betont. In der CDU war er aber sowieso nie ganz weg. Er war die ganze Zeit über Vorbild für die Konservativen, die ihn bei nahezu jeder Gelegenheit wieder für ein Amt ins Spiel gebracht haben.
Die Wahl dann noch im Dezember. Das wird also alles sehr spannend, noch vor Weihnachten. Bis dahin will auch Volker Bouffier durch sein mit der Regierungsbildung in Hessen. Das hat er heute angekündigt. Wahlverwandtschaften, da ist heute schon einiges in Bewegung geraten nach der Hessenwahl. HR2 Kultur, der Tag. Diesmal lag man ja auch schon vor der Wahl sehr dicht dran am Endergebnis mit den Prognosen vorher. Bei der Bayernwahl war das noch ein bisschen anders. Richard Hilmer, Mitbegründer von Infratest DIMAP und des Meinungsforschungsinstituts Policy Matters. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Rink.
Woran lag es, dass man so gut lag mit den Prognosen?
Das ist schon bemerkenswert, weil die Volatilität ja ausgeprägt war, die Wechselbereitschaft hin zu anderen Parteien. Man kennt allerdings mittlerweile diese Stimmung, das war ja 2016 noch ein bisschen anders. Das gibt's auch manchmal, dass eben die Bürger sich noch kurzfristig etwas anders entscheiden, wie eben in Bayern, wo die CSU in letzter Minute dann noch mal ein bisschen zulegte. Das Ergebnis war gleichwohl nicht sonderlich erfreulich für die CSU. Diesmal war das Ergebnis im Wesentlichen das, was schon in den Vorwahlerhebungen nachgezeichnet wurde, mit ein paar kleineren Abweichungen. Allerdings auch dieses Ergebnis hat es natürlich in sich und muss erstmal vor allem von den großen Parteien verdaut werden.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine Zufriedenheit in der Bevölkerung mit der Landesregierung nicht dafür ausreicht, dass sie auch wieder gewählt wird. Was ist das für eine Grundstimmung?
Das hatten wir ja schon bei Wahlen seit 2016, bei Landtagswahlen, dass eben bisweilen die Bürger mit den Landesregierungen hochzufrieden waren. Gleichwohl wurden die Regierungen, zumindest in den damaligen Konstellationen, beispielsweise in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, abgewählt. Allerdings dort immer unter Beibehaltung der Ministerpräsidenten. Das war diesmal ähnlich. Auch in Hessen ist die Zufriedenheit mit der Landesregierung hoch gewesen. Zuletzt sogar noch kontinuierlich gestiegen. Aber das half alles nichts, da die bundespolitische Stimmung entscheidend war. Es war ja auch wirklich bemerkenswert, was sich eben nach der Bildung der Großen Koalition dort so ereignete und gerade eben am Schluss nochmal so eine kleine Zuspitzung erfuhr durch die Zuspitzung der Dieselproblematik. Auch hier hat sich ja die Große Koalition nicht unbedingt als handlungsfähig erwiesen.
Die Grünen jetzt im Höhenflug, die AfD in allen bundesdeutschen Landtagen vertreten nach dieser Wahl. Was sagt das über den Zeitgeist aus?
Ja, das ist so ein Stück weit ein Problem, denn ich glaube sozusagen das, was gerade auch in den Wahlverwandtschaften gefordert wurde, ein Mittelglied, das eben zusammenführt, das sind die beiden sicherlich nicht, denn sie sind die Protagonisten eigentlich dieser zunehmenden Polarisierung. Auf der einen Seite eben die Grünen, die stehen eben für eine sehr liberale, sehr weltoffene Gesellschaft und auf der anderen Seite eben die AfD, die für eine sehr konservative, auch rechte Bewegung steht, unzufrieden ist mit der Bundespolitik, unzufrieden ist auch mit den Strukturen unserer Gesellschaft. Und das Mittelglied, das sind eigentlich die beiden Volksparteien, die sozusagen eben, das ist ihr Charakter, ihr Wesenskern, dass sie eben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, unterschiedliche Interessen zusammenführen. Und das scheint diesen beiden Parteien, weder der SPD noch der Union, CDU oder CSU, derzeit zu gelingen.
Ja, da ist man ja auch mitten im Trend jetzt weg von den großen Volksparteien. Die SPD kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr als solche bezeichnen. Wenn wir von großer Koalition reden, dann stimmt das ja auch schon längst nicht mehr. Das ist ja zum Teil eben nicht mehr groß. Was kommt da jetzt?
Ja, das ist die große Frage. Also würde es heute zu Neuwahlen kommen, dann würden die beiden Parteien auf jeden Fall keine Mehrheit mehr erzielen zusammen. Insofern, Sie haben völlig recht, große Koalition wäre das nicht mehr, nicht mal regierungsfähig wären die beiden Parteien zusammengenommen. Das ist nicht unproblematisch, denn wir müssen uns ja daran gewöhnen, dass wir eben eher 6 Parteienparlamente haben, manchmal sogar 7 Parteienparlamente. Und da ist es natürlich per se schon schwieriger, Mehrheiten zu finden. Und wenn dann eben sozusagen die dominanten Strukturen der alten Volksparteien fehlen, dann wird es umso komplizierter und schwieriger. Also nicht unbedingt jetzt eine gute Nachricht. Deswegen besteht die Hoffnung nicht zuletzt, dass eben die 3 Volksparteien, die da in der Bundesregierung zusammengeführt sind, sich nochmal eines Besseren besinnen und versuchen zumindest im nächsten Jahr das, was sie sich vorgenommen haben, was ja eigentlich aus der Nähe betrachtet so schlecht gar nicht ist, durchzuführen, ohne eben all die Begleiterscheinungen und ohne die Querelen. Dass sie allerdings eines auch beherzigen, das ist insbesondere dann Aufgabe der neuen Führung der CDU, dass sie eben der Regierung eine neue Richtung geben, den Parteien eine neue Richtung geben, denn das wurde ja in Hessen deutlich, die Bürger wissen nicht mehr, wofür die großen Volksparteien stehen. Mhm. Das trifft für die SPD noch ein bisschen stärker zu als für die CDU.
Ja, gerade in der SPD will man da ja wirklich Tabula rasa machen. Jedenfalls hat Thorsten Schäfer-Gümbel das angekündigt, dass er das überfällig findet, dass man sich wirklich neu ausrichtet. Sie haben es gesagt, 6 oder teilweise sogar 7 Parteien in den Parlamenten. Die Wahlverwandtschaften werden möglicherweise da mehr. Zumindest spaltet sich die politische Landschaft mehr auf. Haben Sie das Gefühl, dass die Parteien sich schon darauf eingestellt haben?
Sie sind auf jeden Fall die Parteien vergleichsweise beweglich, wenn auch bestimmte Konstellationen immer ausgeschlossen werden. Aber immerhin, man hat auch gesehen, ein Herr Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hat sich sogar für ein Zusammengehen von CDU und Linkspartei im Osten allerdings nur ausgesprochen. Also da gibt es sehr viel Beweglichkeit, aber was man nicht vergessen darf, bei all dieser Beweglichkeit laufen die Parteien auch Gefahr, Konturen zu verlieren. Das ist ja das große Problem der CDU, dass sie sich eben mittlerweile unter Merkel als Partei links der Mitte, so wird sie wahrgenommen von einer Mehrheit der Bevölkerung, etabliert hat und eben den Bereich der Konservativen, den gibt es immer noch in der Bundesrepublik, vernachlässigt hat und ihn sozusagen für eine neue Partei, die AfD, eben verfügbar gemacht hat. Das war nicht unbedingt im Sinne des Erfinders und das wäre zumindest eine der Aufgaben der neuen CDU-Führung, hier wieder stärkere Konturen deutlich zu machen, um diese Wähler zumindest in Teilen wieder zurückzugewinnen.
Bisher ist ja eine große Verunsicherung immer noch da in einer Zusammenarbeit mit der AfD. Alle schließen das bisher aus. Kann man sich das in Zukunft noch so leisten, wenn doch so viele Wähler ihr Kreuz bei dieser Partei machen?
Ja, das wird sicherlich bei den kommenden drei Landtagswahlen, die finden ja alle im Osten statt, noch mal ein Stückchen schwieriger, denn dort hat die AfD realistische Chancen in Sachsen, in Brandenburg, in anderen Bundesländern auch dort sogar stärkste Partei zu werden. Und dann wird es natürlich noch mal ein Stückchen problematischer, wenn sich sozusagen alle anderen Parteien dann zusammenschließen müssen, um der AfD Einhalt zu gebieten. Bei der AfD wird es allerdings auch sehr stark davon abhängen, welche Richtung sie nimmt. Noch ist sie ja nur Protestpartei, auch aus Sicht der Bürger, keine gestaltende Partei. Noch kann sie sich es deshalb leisten, dass sie eben in unterschiedlichen Gewändern daherkommt. Sie hat ja immer noch den wirtschaftsliberalen Flügel, sie hat einen konservativen Flügel und sie hat auch einen recht populistischen bis eben rechtsradikalen Flügel, den Höcke-Flügel. Das passt dann nicht mehr unbedingt zusammen. Dann, wenn man eben wirklich gestalten will, dann muss man sich schon entscheiden und ein klares Profil sich geben. Das hat diese Partei nicht. Die ist in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik noch gespalten. Da hat sie keine Konturen. Da muss man mal sehen, wie die Partei sich entwickelt. Aber klar ist auch, wenn sie eben an Stärke gewinnt, dann müssen sich die Parteien intensiver mit ihr beschäftigen. Sie müssen sich deutlicher Gedanken machen, wie sie möglicherweise deren Wähler wieder zurückgewinnen können.
Richard Hilmer von Policy Matters, ganz herzlichen Dank. Die Chemie lässt nichts Gutes hoffen für die weitere Beziehung zwischen Eduard und Charlotte in Goethes Wahlverwandtschaften. Hören wir noch ein Stück von der Theorie der Wahlverwandtschaften, mit der sie der Hauptmann konfrontiert.
Da du uns einmal aufgerufen hast, versetzte Eduard, so kommst du so leicht nicht los. Denn eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken. Kommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Naturlehre vor? Allerdings, erwiderte Eduard, es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, dass man sie Scheidekünstler nannte. Das tut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und tut sehr wohl daran. Das Vereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Verdienst. Ein Einigungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willkommen. Nun, so lasst mich denn, weil ihr doch einmal im Zug seid, ein paar solche Fälle wissen. So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Zum Beispiel, was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips. Jene zarte, luftige Säure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem anderen vorgezogen, eins vor dem anderen erwählt würde. »Verzeihen Sie mir«, sagte Charlotte, »wie ich dem Naturforscher verzeihe, aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken«, und diese kaum, denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht. Und wenn von ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott.
Die Wahlverwandtschaften nehmen bei Goethe kein gutes Ende. Und auch in Berlin ist das Chaos schon angekommen. Heute gab es eine neue Wendung, die den Blick von Hessen weggelenkt hat. Merkel hat ihren Rückzug eingeleitet. Jörg Seiselberg aus Berlin.
Angespannt, aber gefasst wirkte Angela Merkel, als sie kurz nach 13 Uhr vor die Medien trat und das offiziell machte, was zuvor schon durchgesickert war.
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
Es war die schnörkellose Ankündigung des Endes ihrer über 18 Jahre dauernden Amtszeit, in der sie die CDU inhaltlich so stark verändert hat wie kein anderer Parteichef vor ihr. Merkel bestätigte gleichzeitig, dass sie in der nächsten Bundestagswahl 2021 nicht wieder als Kanzlerkandidatin antreten will, sondern sich aus der Politik zurückzieht. Aber Merkel stellte auch klar,
für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten.
Was bedeutet, dass sich Merkel von einem ihrer bisherigen politischen Dogmen verabschiedet, dass Parteivorsitz und Kanzleramt immer in einer Hand liegen müssen. In der Tat räumte sie ein, hier weiche sie von einer tiefen politischen Überzeugung ab.
Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen.
Die noch größere Überraschung war, wann sich Merkel nach eigenen Worten zu diesem Schritt entschlossen hat. Nicht nach der Bayernwahl, nicht jetzt nach dem Wahlwochenende in Hessen, sondern, so sagte sie, bereits vor dem Beginn der Sommerpause im Juli. Unter anderem, um einen positiven Impuls für die angeschlagene Große Koalition zu setzen.
Ich versuche, mit dieser Entscheidung einen Beitrag zu leisten, der es der Bundesregierung ermöglicht, ihre Kräfte auf endlich gutes Regieren zu konzentrieren.
Ihre Kandidatur für die Merkel-Nachfolge im Parteivorsitz haben bislang CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz angekündigt. Kramp-Karrenbauer gilt als Merkel-Vertraute, Spahn und Merz dagegen stehen für einen deutlich konservativeren Kurs. Merkel gibt sich angesichts der anstehenden Entscheidung gelassen und betont, sie sei dafür bekannt, mit allen gut zusammenarbeiten zu können. Respekt für Merkels Schritt sagt unter anderem Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier.
Angela Merkel hat eine starke Entscheidung getroffen, eine noble Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Diese Entscheidung bietet der Union neue Chancen.
Aus der CSU kommt offiziell Bedauern, auch von Parteichef und Innenminister Seehofer.
Es ist schade. Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit.
SPD-Chefin Nahles würdigte Merkels Arbeit als CDU-Chefin, in der sie die Partei grundlegend verändert habe und machte deutlich, dass ihrer Ansicht nach
die CDU ihr hier zu großem Dank verpflichtet ist. Die vielen nun angekündigten Kandidaturen lassen einen sehr spannenden CDU-Parteitag erwarten. Das beobachten wir natürlich auch von unserer Seite mit Interesse.
Auch von den Grünen kommt Anerkennung. Genugtuung dagegen über Merkels Schritt bei der AfD. Partei- und Fraktionschef Gauland sagt,
Merkel muss weg, ist damit zum Teil erfüllt. Es war immer der Anfang vom Ende, wenn ein Parteivorsitz verloren geht. Es ist ein Erfolg der AfD.
FDP-Chef Lindner hält Merkel vor, sie würde das falsche Amt abgeben. Auch die Linken-Vorsitzende Katja Kipping fordert Merkel auf, als Kanzlerin zurückzutreten.
HR2 Kultur der Tag. Bundespolitisch hat die Hessenwahl jetzt erstmal den Weg freigemacht für neue Wahlverwandtschaften. Schon nach der Bayernwahl hat sich ja abgezeichnet, dass man in Berlin reagieren wird. Aber um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, als ohnehin schon vorhanden war, hat sich die Bundespolitik erstmal zurückgehalten, hat den gestrigen Sonntag abgewartet. Nun ist klar, es muss sich was bewegen und die Bewegung ist auch schon in vollem Gange. Kanzlerin Merkel hat heute verkündet, dass sie nicht mehr als Parteivorsitzende der CDU kandidieren wird im Dezember und dass das ihre letzte Legislaturperiode als Kanzlerin ist. Und kaum ist das ausgesprochen, kommt auch schon Friedrich Merz aus der Deckung und kündigt seine Kandidatur an. Erwartungsgemäß hat dann auch die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Hut in den Ring geworfen und auch Jens Spahn will kandidieren für den Parteivorsitz. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, wie bewerten Sie diesen Schritt der Kanzlerin? Sie sagt ja, sie will damit einen positiven Impuls für die Große Koalition geben, damit die Regierung sich wieder aufs Regieren konzentrieren kann. Kann das funktionieren?
Das kann funktionieren. Das ist vor allem so etwas wie ein Befreiungsschlag. Und da wir heute ja unter den Wahlverwandtschaftskategorien diskutieren, es ist vor allem so etwas wie ein Befreiungsschlag, der, so die Argumentation der Kanzlerin, ein Stück weit auch neue Leidenschaften in der CDU stiften will. Wenn wir müssen uns bewusst machen, auch Parteibeziehungen zu ihren jeweiligen Parteispitzen, Führungspersonen sind natürlich immer so etwas wie Beziehungsverhältnisse. Und wenn die CDU-Dimension, also die Beziehung von CDU-Partei und Kanzlerin von etwas geprägt war, dann natürlich nur von Vernunft. Und jetzt versucht die Kanzlerin, indem sie diese Beziehung freigibt, auch ein Stück weit Raum zu schaffen für neue Leidenschaftlichkeit. Und man merkt sofort, wie das fruchtet. Und die große Frage wird sein, wer diesen Kampf um die Emotionen in der CDU gewinnt.
Ja, Friedrich Merz, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer wollen sich zur Wahl stellen für den CDU-Parteivorsitz. Zwei Merkel-Kritiker und eine Merkel-Freundin. Welche Verbindungen gibt es denn da innerhalb der Partei? Wohin könnte sich die CDU orientieren?
Das Interessante ist, dass dabei jeweils unterschiedliche Parteitraditionen aufgerufen werden. Friedrich Merz ist ganz eindeutig die neoliberale Tradition der CDU. Das ist die wirtschaftsliberale Fraktion. Das ist übrigens auch der sehr stark transatlantische Zugang. Er ist der Chef der Atlantikbrücke. Er ist aber obendrein, wir erinnern uns alle noch, der Mann, der ja legendärerweise die Steuererklärung auf einem Bierdeckel absolvieren wollte. Er ist in den letzten Jahren übrigens vor allem Chef von BlackRock gewesen, der größten Vollstrecke, wenn man es mit dem vulgären Kampfbegriff sagen will, also dem größten Investitionssammler und dem größten beteiligten Unternehmen an großen Banken, also einem gewaltigen Schattengewächs, wenn man es so sagen will, das seine Finger in gewaltigen Investitionen hat, und damit ist er ganz klar als Mann der Wirtschaft ausgeschrieben. Aber er hat natürlich mit seiner Rhetorik, mit seinem scharfen Auftreten das Gegenmodell zu Merkel, und er ist ein Merkel-Geschädigter. Er war ja gewissermaßen derjenige, den die Kanzlerin als Fraktionsvorsitzender, der er damals war, beseitigt hat, gewissermaßen auch das erste Opfer Angela Merkels, um sich dann selber als Fraktionsvorsitzenden zu installieren. Die Frage ist nur, ob diese Leidenschaft der Partei, die es anfangs durchaus gab zu ihm, ob sie nicht mittlerweile verglüht ist. Mhm. Die anderen Figuren, Annegret Kramp-Karrenbauer vor allem, steht sehr stark für die geißlersche Tradition. Sie steht in der Tradition der katholischen Soziallehre. Auch das ist eine alte Tradition der CDU. Die verkörpert sie weit mehr als Angela Merkel, die ja immer eine Fremde in der Partei geblieben ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese Beziehung von Angela Merkel zur CDU war schon lange vor der Fluchtkrise eine ganz problematische, weil Angela Merkel nie den westdeutschen Stallgeruch hatte. Das macht ja auch die Besonderheit ihrer Beziehung und ihres Aufstiegs in der CDU aus. Annegret Kramp-Karrenbauer wäre die Rückkehr zur katholischen Soziallehre, die Geißler-Tradition, auch sowas wie Mitgefühl mehr und sehr, sehr viel stärker. Während Jens Spahn, der Dritte im Bunde, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, natürlich so etwas ist wie der Versuch des konservativen Islamkritik, starke Werttraditionen. Also er ist derjenige, der am stärksten vielleicht das konservative Modell der Union aufruft und auch da offensichtlich gewaltige Leidenschaften in Teilen der Partei hervorruft. Aber man muss auch das sagen, das reicht über die Partei noch nicht hinaus. Jens Spahn hat den schönen Satz geprägt und das betrifft dann die entscheidende Wahlverwandtschaft, nämlich zu der Bevölkerung. Er hat gesagt, jetzt bin ich bekannt, beliebt muss ich noch werden. Das trifft alles, solange man nicht die Leidenschaft in der Bevölkerung auslöst, wird man auch nicht gewählt.
Ja, das dürfte bei allen dreien schwierig werden mit der Leidenschaft. Parteivorsitz und Kanzlerschaft, das hat ja Merkel immer als Einheit gesehen. Jetzt also dieser Schritt und natürlich auch ein Machtverlust damit. Sägt sie sich selbst nicht den Ast ab, auf dem sie sitzt?
Nein, das glaube ich nicht. Der Ast ist ersichtlich so dünn geworden, dass sie ihn quasi absägen musste, um wieder fliegen zu können. Das kann man so in Worte fassen, denn sie hat sich offensichtlich so unter Druck gesehen. Es gab schon von langer Hand geplante Übernahmen, vor allem Wolfgang Schäuble, vielleicht die größte Integrationsfigur in der CDU, eigentlich der Mann da am ehesten, diese Brücke bauen könnte zwischen denen, die ein Stück weit die konservativere CDU wünschen, aber die auch in der Lage sind, so etwas zu verkörpern wie die Wertkonservative. Ja, vielleicht sogar auch die dann doch bei aller Europakritik weltläufige Tradition. Wolfgang Schäuble hat sehr früh Andeutung gemacht, Angela Merkel wird ihren Posten aufgeben müssen, beziehungsweise wird darüber nachdenken müssen, wenn die Wahlen schlecht ausgehen. Und das war der Grund, warum sie letztlich ihren Ast abgesägt hat, um, man könnte es ins Bild fassen, noch einmal zu fliegen. Und das ist der Versuch, jetzt in der Regierung freie Hand zu haben. Und das könnte in der Tat aufgehen. Denn die Ironie besteht ja darin, es ist ein historisch beispielloser Vorgang. Es hat das in der Geschichte der Bundesrepublik nie gegeben, dass eine Parteivorsitzende und dann auch die der CDU, nach der alten Devise Politik machen, normalerweise keine Experimente, dass die dieses Feld freigibt und jetzt eine gewisse Chaotisierung der Union natürlich auslöst, die aber ihre Position in der Regierung stärken könnte. Die Partei ist jetzt entfesselt, sie muss sich neu sortieren und die Regierung ist dadurch vielleicht auch befreit, zumal noch eines hinzukommt. Angela Merkel hat heute sehr klar gesagt, dass es mit ihrem Rücktritt eigentlich nur der Anfang sein sollte. Sie hat deutlich in Richtung CSU gewiesen und das ist ja die schon fast tragische Beziehung, die wir über die letzten 3 Jahre erlebt haben. Ja. Das sind keine Wahlverwandtschaften gewesen, das ist tiefste Abneigung Horst Seehofers gegenüber Angela Merkel und jetzt ist die Aufforderung der Kanzlerin auch an die CSU ergangen, politischen Frieden zu stiften, zurückzukehren an den Zusammenhalt der alten Wahlverwandtschaft von CDU, CSU und das scheint auch letztlich nur durch den Rücktritt von Horst Seehofer als ihrem Antipoden möglich. Das wäre dann das, was vielleicht wirklich wieder eine neue Beziehung stiften könnte in der Großen Koalition.
Ja, da müssen wir nochmal drauf gucken auf Seehofer. Man hat ja momentan das Gefühl, er ist ein bisschen aus der Schusslinie, auch mit diesem Rückzug heute von Angela Merkel. Er hat ja auch sein Bedauern ausgesprochen, auch wenn die CSU insgesamt diesen Schritt wohl eher begrüßt. Ist Seehofer raus aus der Schusslinie?
Ich glaube, dass er mit dem heutigen Tag wieder stärker in die Schusslinie gerät. Er weiß das mit Sicherheit auch, weil eben tatsächlich Angela Merkel durch den Rückzug vom Parteivorsitz den Weg freigemacht hat. Horst Seehofer, der noch Parteivorsitzender CSU ist, könnte das seines Teils ebenfalls tun. Das hätte in seinem Falle aber wahrscheinlich den Rückzug auch aus dem Bundesinnenministerium zur Folge. Er ist damit wieder in den Fokus geraten, aber Sie haben völlig recht. Die eigentliche Ironie der Geschichte besteht darin, dass der größte Störfaktor der Großen Koalition, und das war nicht alleine Horst Seehofer, das war die gesamte CSU, die eigentlich letztlich diese Beziehung, wenn man es so begreifen will, der Großen Koalition und jede Große Koalition, wie jede Koalition, ist eine parteipolitische Beziehung. Sie hat sie von Anfang an seit einem halben Jahr systematisch zerstört. Und diese CSU ist mit der Absolvierung der Bayernwahl und mit dem für sie dann doch allenfalls ein blaues Auge bedeutenden Wahlergebnis der Bayern-Koalition, die sie wieder eingehen konnte, ist sie aus der Schusslinie geraten. Und das beschreibt das ganze Dilemma von CDU und SPD, die jetzt händeringend ihre Beziehung neu sortieren müssen und dabei letztlich abhängig bleiben von der CSU und im Speziellen von Horst Seehofer.
Mit dem Schritt von Angela Merkel heute ist tatsächlich die SPD ein bisschen aus dem Blick verschwunden, jedenfalls für heute. Wenn wir davon sprechen, dass die CDU mit einem blauen Auge möglicherweise bei der Hessenwahl davongekommen ist, dann müssen wir ja sagen, bei der SPD war es ein K.O.-Schlag, oder?
Absolut. Die SPD hat ihre Eigenschaft als Volkspartei, vor allem, das muss man sich bewusst machen, im roten Hessen. Ein Land, das noch vor 30 Jahren für absolute Mehrheiten der SPD gut war. Ende der 60er Jahre war es ein Land, das voll unter roter Fahne lebte und das von legendären Ministerpräsidenten geprägt war. Dieses Land ist nicht mehr rot, sondern die SPD ist unter 20% gefallen. Das zeigt, dass sie letztlich zu dem entscheidenden Moment einer Volkspartei, wenn man es einmal strukturell betrachtet, nicht mehr in der Lage ist, nämlich wirklich auf Augenhöhe mit der anderen Volkspartei, mit der CDU zu konkurrieren. Aber, und das ist die letzte Ironie der Geschichte, auch der Rückzug von Angela Merkel vom Parteivorsitz könnte der SPD eine neue Profilierungschance eröffnen. Wenn es tatsächlich zu einer leidenschaftlichen Beziehung der CDU zu einem Konservativen kommt, also entweder zu Friedrich Merz oder gar zu Jens Spahn, dann würde das natürlich die Möglichkeit eröffnen, dass die CDU wieder den Platz in der Mitte gewinnt, den sie jetzt gerade in den letzten Jahren an die CDU verloren hätte. Denn das ist die Chance der SPD. Die Union hat sich in der Mitte so breit gemacht, dass für die SPD kein Platz mehr wäre. Wandert die CDU wieder nach rechts, wird dort ein Platz eröffnet, um den sich dann natürlich sofort Grüne und SPD in härtester Auseinandersetzung balgen werden.
So viele neue Möglichkeiten für Wahlverwandtschaften. Ganz herzlichen Dank, Albrecht von Lucke.
Ich danke Ihnen.
Wahlverwandtschaften sind keine festen Verbindungen. Schon morgen kann alles wieder anders sein. Vom systemischen Ansatz, keinen Schuldigen zu suchen, sondern eine Lösung für das Problem, sind wir in der Politik noch entfernt. Aber das kann ja noch werden. Alles ist im Fluss. Wahlverwandtschaften, wer mit wem in Hessen, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Und wir konnten aus aktuellem Anlass erweitern, mit dem Blick auf die Merkel-Nachfolge an der Parteispitze. Die Sendung gibt es als Podcast auf hr2.de, in der ARD-Audio-App und in der Wiederholung auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.